PMS, Podcasting My Sanity, der Podcast rund um das Thema Frauengesundheit. Schlechter Schlaf, Stimmungsschwankungen, Hitzewallungen. Ihr könnt es euch vielleicht denken, heute geht es um das Thema Wechseljahre. Mit dem Thema Wechseljahre hatte ich persönlich zugegebenermaßen bisher noch wenig Berührungspunkte. Fairerweise wird das aber früher oder später auch auf mich zukommen. Ich habe nämlich gelernt, dass die ersten Symptome der Wechseljahre schon ab Anfang, Mitte 30 auftreten können. Mir ist aber aufgefallen, dass das Thema in unserer Gesellschaft verhältnismäßig unterrepräsentiert bzw. auch irgendwie tabuisiert ist. Das Älterwerden von Frauen ist oftmals sehr negativ konnotiert, wohingegen bei Männern das Thema Altern schon fast als sexy gilt. Ja, Stichwort guter Wein und so. Und über all das wollen wir heute sprechen. Und damit hi und herzlich willkommen zu PMS Podcasting My Sanity. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr zuhört und gebt mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder hinterlasst einen Kommentar. Das würde mir wirklich helfen, den Podcast weiter voranzubringen. Für diese Folge habe ich mich mal wieder mit einer absoluten Expertin getroffen. Dr. Daniela Bach oder auch einfach Dani. Dani ist Medizinerin und hat ihre Facharztausbildung zur Gynäkologin gemacht und dann 7 Jahre in einer Frauenarztpraxis gearbeitet. Bis sie irgendwann gemerkt hat, mir reichen diese 7 Minuten in der Sprechstunde einfach nicht und ich möchte mehr Zeit für Gespräche und intensive Themen haben. 2022 hat sie deshalb die Glückssprechstunde gegründet, ein ganzheitliches Beratungsangebot rund um all things Frauengesundheit. Also zum Beispiel Brustkrebsvorsorge, Schwangerschaftsberatung, antientzündliche Ernährung und natürlich auch die Menopause. Ich verlinke euch gerne mal Danis Instagram und auch die Glückssprechstunde in den Shownotes. Im Gespräch ging es unter anderem darum, woran merke ich als Frau, dass die Wechseljahre einsetzen? Kann ich das eigentlich an einem bestimmten Alter festmachen? Spoiler, nein. Und welche Studie ist daran schuld, dass viele Frauen denken, eine Hormonersatztherapie während der Wechseljahre würde Schlaganfälle bzw. Brustkrebs begünstigen? Ich hätte noch ewig mit Dani sprechen können, weil ich finde, man merkt ihr total an, wie sehr sie für dieses Thema brennt und aufklären möchte. Aber hört selbst! Hallo Dani, schön, dass du heute da bist und dir Zeit genommen hast. Kannst du einmal bitte zum Einstieg kurz erklären, was die Wechseljahre sind und was da so im Körper einer Frau passiert?
Ich versuche es ganz kurz zu fassen. Also die Wechseljahre sind im Grunde darin begründet, dass wir mit einem Geburtsgeschenk zur Welt kommen, nämlich mit unserer Eizellreserve. Die Natur stattet uns einmal mit all unseren Eizellen aus und die haben wir schon bei Geburt und dann verbrauchen wir sie. Jeder Zyklus braucht mehrere Follikel mit einem Leitfollikel, die heranreifen und die dann gehen, also verloren sind als Ort der Hormonproduktion. Wir müssen wissen, dass im Follikel, also in der Eibläschenhülle, das Östrogen gebildet wird, jeden Zyklus. Und wenn wir keine Follikel mehr haben, fällt die Östrogenproduktion damit auch aus. Mhm. Umgekehrt wird das Progesteron nur gebildet, wenn ich einen Eisprung habe. Denn aus der Eibläschenhülle, die nach dem Eisprung verbleibt, bildet sich der Gelbkörper. Und der Gelbkörper ist, wie der Name schon sagt, der Bildungsort von Gelbkörperhormon, dem Progesteron. Mhm. Habe ich Zyklen ohne Eisprung, was zum Ende der fertilen Phase schon immer wieder mal stattfindet, habe ich auch keine Progesteronproduktion. Und das merken wir mit Beschwerden.
Mhm. Man spricht ja häufig dann auch von der sogenannten Menopause. Was pausiert da eigentlich im Körper?
Das ist ganz wichtig, dass du das gerade ansprichst, denn da ist es notwendig, dass wir eine Begriffsklärung machen. Die Menopause meint eigentlich nur den Zeitpunkt der letzten Blutung. Das heißt, die Menopause ist eigentlich nur wenige Tage lang. Und dass es wirklich die Menopause war, wissen wir auch erst, wenn 1 Jahr lang danach tatsächlich keine Blutung mehr aufgetreten ist. Mhm. Das bedeutet, wenn eine Frau 11 Monate nach dieser Blutung nochmal wieder eine Blutung hatte, ist es noch nicht die Menopause gewesen zuvor und wir starten neu mit der Zählung. Mhm. Häufig geht diese Begriffsdefinition so ein bisschen, das ist so ein bisschen verwaschen. Mhm. Ne? Also, dass wir von der Menopause sprechen und meinen eigentlich die Wechseljahre. Das ist aber fachlich falsch. Bei der Menopause ist es wirklich nur diese letzte Blutung und das, was wir sonst häufig auch als Wechseljahre bezeichnen uns eigentlich die Perimenopause. Mhm. Perimenopause für die Zeit drumherum. Also alles, was im Grunde ab Beginnen möglicher hormoneller Umstellungen, entweder schon mit Symptomen oder noch erstmal ganz seicht, dass man vielleicht eine ganz leichte Blutungsveränderung hat oder dass man ein bisschen dünnhäutiger wird zur zweiten Zyklushälfte hin. All das sind schon Perimenopausensymptome. Postmenopausal sind die Frauen erst nach wirklich sicherer Menopause. Das heißt, das ist die große Zeit danach.
Mhm. Okay. Welche Symptome, du hast es ja kurz angesprochen, sind denn typisch für die Wechseljahre und wie lange können diese anhalten?
Das wäre ein abendfüllendes Programm, weil wir reden aus einem Symptomenkomplex von rund um 50 Symptome.
Wow.
Das Ding ist, was wir häufig so im Kopf haben, wenn wir an die Menopause denken, ist die Frau Mitte, Ende 50, die eine Hitzewallung hat, die schwitzt. Mhm. Das sind aber nicht die Dinge, die anfänglich für die Perimenopause stehen können. Also ganz zu Beginn ist es häufig so, ich habe das eben schon mal anklingen lassen, dass wir Zyklen bekommen ohne Eisprung. Mhm. Und wenn das Progesteron ausfällt, dann fällt mit diesem Hormon auch all seine entspannende Wirkung auf unseren Geist aus. Das Progesteron, meine Kollegin Sheila Delis hat es so schön als das Chill-Hormon beschrieben. Mhm. Und genau das ist es. Progesteron macht uns gelassen. Progesteron lässt uns fünfe gerade sein. Progesteron lässt uns sagen, mach deinen Kram alleine, ich bin ganz bei mir. Progesteron ist echt guter Stoff. Mhm. Wenn der aber fehlt, dann merken wir das. Und das merken wir, weil wir zum Beispiel nicht mehr 5 Grad sein lassen können. Weil wir plötzlich in Tränen ausbrechen, weil uns die Müslipackung in der Küche hingefallen ist. Das merken wir, wenn eben einfach diese Gelassenheit fehlt. Mhm. Progesteron ist auch ganz essentiell für den Schlaf. Also wir brauchen Progesteron, um gut einschlafen und gut durchschlafen zu können. Frauen mit einem Progesteronmangel liegen zum einen lange wach, bevor sie einschlafen können. Und es gibt so diesen 3- oder 5-Uhr-Club. Mhm. Also die werden in den frühen Morgenstunden wach und können nicht mehr einschlafen, weil einfach dieses Hormon fehlt. In unseren Breitengraden, also so in Deutschland, sagt man, das Durchschnittsalter bei Menopause, also bei der letzten Blutung im Leben einer Frau, ist so rund 51 bis 52 Jahre. Mhm. Und es gibt große Studien, die untersucht haben, allen voran die Swan-Studie, wie lange ist denn die Symptomdauer? Und in der Swan-Studie kam man auf eine mittlere Symptomdauer von 7,4 Jahren.
Wow.
Das bedeutet, es gibt Frauen, die haben 10, 11 Jahre mit ihren Wechseljahressymptomen zu tun. Und es gibt Frauen, die haben vielleicht wenige Jahre damit zu tun. Unbedingt anzumerken ist auch, es sind 8 von 10 Frauen, die Wechseljahressymptome bemerken. Also nicht alle Frauen haben das. Mhm. Etwa 1/3 der Frauen sind da relativ entspannt mit. Denen geht es trotz Wechseljahressymptomen, die sie spüren, gut. 1/3 leidet da schon drunter und hat auch Bedarf, da was gegen zu tun. Und 1/3 leidet wirklich stark. Mhm. Die können Gedächtnisprobleme haben, Konzentrationsschwierigkeiten. Der Klassiker, man läuft im ersten Stock los, in den Keller irgendwas holen und weiß unten schon nicht mehr, was es war.
Wow.
Klassisch, ganz klassisch Perimenopause. Harnwegsinfekte. Durch den Östrogenmangel, das ist was eher so ein bisschen später kommt, durch den Östrogenmangel sind all unsere Häute, also die Haut außen, genauso wie die Schleimhäute, schlechter durchblutet, trockene Augen. Die Abwehrlage im Vaginalepithel ist schlechter. Wir kriegen unter Umständen einfach mehr Infektionen, entweder vaginal oder auch im Bereich der Blase. Das ist was ich bemerkbar machen kann. Die Hitzewallung haben wir schon gehört, das ist der Klassiker. Es können sich PMS-Beschwerden neu bilden oder verstärken, wenn sie vorher schon mal da waren. Es gibt Frauen, die entwickeln in der Perimenopause plötzlich eine Migräne und hatten vorher nie eine. Oder eine Migräne, die bereits vorbesteht, verschlechtert sich. Also du merkst, es gibt irrsinnig viele mögliche Symptome, die wir unter Umständen gar nicht mal mit den weiblichen Hormonen erstmal in Zusammenhang bringen. Ganz wichtig, aber das merkt man nicht, zum Beispiel auch an die Knochengesundheit der Frauen in der Peri- und Postmenopause zu denken. Also das Östrogen sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Knochenauf- und Knochenabbau. Mhm. Fällt das Östrogen weg, verschiebt sich das Gleichgewicht leider zum Knochenabbau hin. Das heißt, wir bauen weniger Knochen auf, als wir abbauen. Kriegen eine Osteopenie, also einen dünner werdenden Knochen, gefolgt von einer Osteoporose, wenn wir nicht in jungen Jahren schon etwas für unseren Körper tun.
Mhm. Das klingt ja ganz schön unfair und nach einer ganzen Klaviatur an Symptomen und Beschwerden.
Und wir haben noch gar nicht von den Blutungsstörungen gesprochen, fällt mir ein. Also natürlich kann jedweder Hormonmangel, längere Blutungen machen, verstärkte Blutungen, ausbleibende Blutungen, Schmierblutungen, die ganze Klaviatur.
Hm. Vielleicht nochmal das Thema Alter. Du hast es kurz angesprochen, aber gibt es da ein bestimmtes Alter, woran ich das festmachen kann, wenn ich in die Perimenopause komme? Oder ist das total individuell?
Es ist total individuell. Wie alles in der Medizin müssen wir den einzelnen Menschen betrachten. Und das ist auch in der Perimenopause so. Wie gesagt, das Durchschnittsalter bei 51 bis 52. Wir wissen, dass es starke familiäre Zusammenhänge gibt. Also es lohnt sich total mal, die eigene Mama zu fragen, wie alt warst du denn, als es losging oder als du es bemerkt hast? Es lohnt sich auch zu fragen, was hast du denn für Symptome bemerkt? Weil auch da gibt es familiäre Zusammenhänge, wie wir wissen. Wir wissen, dass chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel ein Diabetes, aber auch Rauchen, die Menopause, also diese letzte Blutung, um bis zu 2 Jahre nach vorne verschieben können. Auch das ist interessant zu wissen. Und wir wissen, statistisch gesehen, dass 1% der Frauen unter 40 schon ihre Menopause, also diese letzte Blutung haben und 0,1% unter 30.
Wow. Du sagst ja von dir selbst, dass dir ganzheitliche Medizin total wichtig ist und du eben nicht nur Symptome bekämpfen möchtest, sondern auch eben nach den Ursachen gerne suchst und diese auch gerne verstehen möchtest. Was würdest du sagen, welche Rolle spielen Lebensstilfaktoren wie Ernährung, Bewegung oder auch Stressbewältigung während der Wechseljahre?
Da sind wir nicht in der Ursachenforschung, denn die Ursache ist tatsächlich der Hormonmangel. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Allerdings sind wir da ganz tief in den therapeutischen Möglichkeiten und da ist die Datenlage ganz klar, Bewegung ist ganz essentiell, ja. Das, was Frauen gar nicht so gerne hören, Krafttraining ist zum Beispiel essentiell, um die Knochengesundheit zu stärken. Es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst und gesund ernähren. Ich möchte da ausdrücklich sagen, es geht nicht darum, irgendeine Diät einzuhalten. Es geht darum, sich antientzündlich zu ernähren, ausgewogen, bunt, ballaststoffreich, mit vielen Antioxidantien, am besten saisonal und regional. Das sind die Dinge, die sich günstig auch auf Perimenopausen, auf Wechseljahresbeschwerden auswirken können. Und natürlich müssen wir nicht nur sprechen über Hormontherapie, ja oder nein, sondern es gibt viele unterstützende Maßnahmen. Wir wissen, dass achtsamkeitsbasierte Verfahren ganz sinnvoll sind, die Frauen zu unterstützen. Die haben zwar nicht weniger Beschwerden, das wäre Augenwischerei, aber sie kommen viel besser mit ihren Beschwerden zurecht. Und wenn eine Frau für sich klar ist, ich kenne meine Optionen und ich möchte zum Beispiel keine Hormone einsetzen oder wenn sie die Hormone nicht einsetzen kann aufgrund von Kontraindikationen, die bei ihr bestehen, ist es ganz wichtig, dass sie weiß, wie sie gut für sich sorgen kann, mit Bewegung, mit Ernährung, mit Phytotherapie. Wir kennen Wirkstoffe, die gut wirksam sind, wie zum Beispiel Zimizifuga, die Traubensilberkerze, die ist wirksam einsetzbar, zum Beispiel gegen Hitzewallungen. Ganz wunderbares Medikament. Johanniskraut kann eingesetzt werden, um so ein bisschen den Geist auszugleichen, um so ein bisschen Schlaf zu erleichtern.
Und gibt es auch Präventivmaßnahmen? Also kann ich das irgendwie hinauszögern oder Wechseljahre irgendwie vorbeugen, in Anführungsstrichen?
Nee, also wenn die Follikelreserve erschöpft ist, ist die Hormonproduktion erschöpft. Und es gibt nichts, was man da wirklich ursächlich tun kann. Wenn man jetzt sagt, naja, wenn ich lange die Pille nehme, dann habe ich keine Eisprünge, dann kommen die Wechseljahre später. Da gibt es keine belastbare Datenlage, dass das funktioniert, leider.
Und wir hatten es vorhin kurz angerissen, aber kannst du noch einmal mögliche Behandlungsmethoden aufzählen, die da Frauen zur Verfügung stehen?
Genau, also wir können es im Grunde genommen in Gruppen zusammenfassen. Also das eine ist Lifestyle-Modifikation und da zählt Bewegung dazu, da zählt Ernährung dazu, Phytotherapie. Alles, was die Pflanzenheilkunde hergibt, im weitesten Sinne auch naturheilkundliche Verfahren. Wechselduschen können unterstützend wirksam sein. Schlafhygiene, dass man einen Schlafrhythmus findet, abends nicht viel Blaulicht konsumiert. All das so im weiten Feld der möglichen Lifestyle-Anpassungen, die aber Wirkung zeigen auf die jeweilige Symptomatik. Mönchspfeffer ist ein ganz, ganz mächtiges Tool, was wir in der Pflanzenheilkunde nutzen können. Bei Blutungsstörungen und bei PMS-Beschwerden und natürlich haben wir die große Gruppe Hormontherapie, ja oder nein.
Ich habe gelesen, dass viele Frauen sich davor scheuen, diese Hormontherapie einzugehen, weil eben damit verbunden auch ein erhöhtes Risiko für Schlaganfälle und Brustkrebs sein soll. Was sagst du dazu?
Also das ist ein großes, ich hätte fast gesagt, es ist ein großes Leiden. Es gab im Jahr 2002 die Veröffentlichung der WHI-Studie. Und die WHI-Studie hat Frauen unter Hormontherapie beobachtet. Jetzt muss man dazu sagen, das waren alles Frauen, von denen wir heute sagen würden, die waren für eine Hormontherapie nicht geeignet. Das Patientinnenkollektiv war zu alt, die waren vorerkrankt an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, als man startete mit der Hormontherapie. Und man hat in diesem Studienkollektiv ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs, ein erhöhtes Risiko für Thrombosen, für Schlaganfälle und für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie zum Beispiel Herzinfarkte, gefunden. Warum war das so? Weil unter anderem das Herz-Kreislauf-System dieser Patientinnen schon vorgeschädigt war, bevor man mit der Hormontherapie begann und sich dann bereits bestehende Plaques gelöst haben und zu diesen Nebenwirkungen geführt haben. Zum anderen haben wir in der Studienpopulation ein Östrogen verwendet, also wir im Sinne von die Ärzte, das wir so nicht mehr anpreisen würden. Das war ein Östrogen, das aus Stutenurin gewonnen wurde. Wir therapieren seit vielen Jahren mittlerweile bevorzugt mit sogenannten bioidentischem Östrogen aus der Jamswurzel, was unserem körpereigenen Östrogen, dem Estradiol, sehr viel ähnlicher ist in der Struktur als, wir können es uns vorstellen, Östrogen aus Stutenpipi. Auch das führt dazu, dass es einen ganz anderen Metabolismus hat als dieses sehr viel ähnlichere Estradiol, was wir jetzt einsetzen. Und in der Studie wurde vor allen Dingen oder wurde nur das Östrogen zum Schlucken verabreicht. Wir präferieren bei Frauen, vor allen Dingen, wenn die einen Herz-Kreislauf-Vorerkrankung haben, also Vorbelastung haben, Östrogen, was wir über die Haut geben. Denn wir wissen, sobald wir das Östrogen schlucken, erfolgt eine Verstoffwechslung über die Leber. Und diese wiederum aktiviert das Gerinnungssystem und erhöht wiederum das Thromboserisiko.
Beim Brustkrebs haben wir herausgefunden, dass wir da auch viel differenzierter hingucken müssen. Das Brustkrebsrisiko ist vor allem erhöht bei Frauen, die keine reine Östrogentherapie machen, sondern eine kombinierte Therapie aus Östrogen und Gestagen. Und dann wiederum ist das Brustkrebsrisiko abhängig vom verwendeten Gestagen.
Super komplexes Thema.
Unglaublich viel Stoff, ich weiß.
Bei dem Thema Hormontherapie habe ich auch gelesen, dass es so eine Art goldenes Fenster gibt. Kannst du das einmal kurz erklären?
Das ist gut, dass du es ansprichst. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Das goldene Fenster beschreibt im Grunde die optimale Zeit, um mit einer Hormontherapie zu starten. Auch da dürfen wir individualisiert gucken und es ist nicht ganz streng zu nehmen, aber das goldene Fenster beschreibt 5 bis 10 Jahre, wobei wir auf der sichereren Seite sind mit den 5 Jahren nach der letzten Blutung, sollte eine Hormontherapie begonnen werden, dann ist sie risikoärmer, als wenn man zu spät startet, wenn man unter Umständen schon Folgeschäden im Bereich des Herz-Kreislauf-Systems riskiert hat. Dann wäre man zu spät dran. Das bedeutet nicht, dass wir nicht im Einzelfall gucken, wenn die Patientin jetzt vielleicht gerade so ihr 10. Jahr erreicht hat, welche Risikofaktoren bringt die einzelne Frau mit und ist es in ihrem Fall vertretbar oder ist es das nicht? Auch da, damit wir bei Risikofaktoren mal so einen Rahmen bekommen, Bewegungsmangel, Alkoholgenuss, Übergewicht erhöhen unser Krebsrisiko mehr, als es eine Hormontherapie täte.
Ja, Wahnsinn.
Dass man das mal in Relation setzt. Wir haben fürchterliche Angst nach diesen Daten von 2002. Mittlerweile haben selbst die Autoren der Studie sich distanziert von ihren Daten und haben gesagt, es tut uns leid, was wir für die Frauen losgetreten haben. Weil wir haben die traurige Lage, dass nur 6 bis 7% aller Frauen, die eigentlich eine Hormontherapie wollen würden, eine machen. Das ist echt eine Unterversorgung, kann man sagen.
Erschreckend gering. Und auch erschreckend, dass dann die Probandinnen dafür eigentlich schon, also wie du meintest, ja schon zu alt waren für die Hormontherapie. Wie können Frauen das Risiko für langfristige Gesundheitsprobleme wie eben Osteoporose oder Herzkrankheiten während oder auch nach den Jahren verringern?
Da können wir sogar schon vor den Jahren anfangen. Mhm. Also ein mächtiges Tool ist tatsächlich das Krafttraining. Mhm. Also wir bauen ab dem 30. Lebensjahr rund 1% unserer Muskelmasse ab jedes Jahr. Das ist echt viel.
Traurig.
Total traurig. Und da müssen wir ran, weil der Knochenstoffwechsel eben ganz eng damit verknüpft ist. Und weil wir ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr ursächlich in diesen Knochenstoffwechsel eingreifen können. Das heißt, wir verlieren Muskelmasse, Knochenmasse und da kommen wir nicht mehr dran. Das bedeutet, Punkt 1, Krafttraining. Je früher, desto besser. Was nicht bedeutet, wenn eine Frau mit 50, 55, 60, egal wann, beschließt, ich fange an mit Krafttraining, ihr zu sagen, nö, ist eh zu spät. Nein, go for it. Rausgehen, Vitamin D tanken, Vitamin D kalziumreich essen, also unseren Knochen von innen stärken. Je früher, desto besser. Je besser wir unsere Knochenstruktur vor der Menopause, vor der Perimenopause mineralisiert haben, desto mehr gilt es erstmal abzubauen, bis wir in eine Osteopenie oder eine Osteoporose rutschen. Mhm. Proteinreich essen, also die Muskulatur und den ganzen Organismus gut füttern. Wir tendieren leider dazu, dass wir gerade in der Zeit der Perimenopause uns zu wenig ernähren, also uns zu sehr restriktiv ernähren und zu wenig wichtige Mikro- und Makronährstoffe zuführen.
Also wie immer alles holistisch zu betrachten, also die, Lifestyle-Entscheidungen sozusagen, Ernährung, Sport, ja, auch immer im Blick zu haben und es ist nie zu spät anzufangen.
Unbedingt, das finde ich, ist eine ganz wichtige Kernmessage, dass man nicht sagt, naja gut, jetzt habe ich mit 25 nicht gestartet, brauche ich es jetzt auch nicht mehr machen. Nein, nein, egal wann es ein alt ist, man merkt, nein, ich möchte jetzt gerne was für mich tun, dann go for it, egal wann.
Das Thema Wechseljahre wird ja in unserer Gesellschaft auch noch sehr stark tabuisiert und auch generell, wenn es um das Thema Älterwerden von Frauen geht, ja, also wenn Männer altern, ist es ja so ein bisschen wie guter Wein, ne? Und bei Frauen ist es eher so, ja, die sollen am besten immer 25, 26 bleiben. Was denkst du darüber?
Also es ist natürlich total fatal und das hemmt auch die ganze Aufklärung zur Wechseljahressymptomatik und zu den Dingen, die wir uns Gutes tun wollen, weil niemand für sich selbst beschließen möchte, ich bin da jetzt einfach mittendrin. Ist die nächste gute Zeit, komm. Durch da jetzt. Das haben wir anerkannt für die Pubertät, ja. Also die Pubertät ist im Grunde mit ihrem Ausmaß an hormonellen Veränderungen durchaus mit der Perimenopause vergleichbar. Und wir haben irrsinnig viel Mitgefühl mit den Pubertierenden, weil wir gesamtgesellschaftlich so gut darüber aufgeklärt sind, was da eigentlich los ist, was da passiert. Da sind wir mit der Perimenopause noch irrsinnig weit davon entfernt. Und warum ist es genau das, was du ansprichst? Weil immer so ein Hauch von altem Eisen damit weht. Und da möchte sich niemand gerne dazuzählen. Und deshalb möchte man da auch gar nicht so gerne mit belastet werden.
Definitiv. Hast du vielleicht so Top 3 Empfehlungen oder Ratschläge, die du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest, um die Wechseljahre als natürlichen Lebensabschnitt bestmöglichst, sage ich mal, ja, zu leben und zu bewältigen?
Es ist schwierig, es in Top 3 zu fassen. Ich versuche es. Das Wichtigste ist, wenn du das Gefühl hast, es ändert sich was. Und selbst wenn es nur erstmal das nebulöse Gefühl ist, ich erkenne mich nicht wieder, dann vertraue dem Gefühl und lass dich nicht wegschicken mit diesem Gefühl. In den allermeisten Fällen ist da was dran. Und in den allermeisten Fällen ist es eine beginnende hormonelle Umstellung, die sich so bemerkbar machen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn du das Gefühl hast, es stimmt was nicht, bleib dran für deine Gesundheit. Das ist der erste und wichtigste Schritt, glaube ich, dass man nicht an sich selbst zweifelt, sondern sagt, nein, ich weiß genau, es verändert sich was und ich brauche da jetzt Klarheit. Sorg für diese Klarheit. Informier dich gut aus fachlich qualifizierten Quellen. Informiere dich über alle Möglichkeiten, die, wir sagen immer so schön, evidenzbasiert, also die datenbasiert wirksam sind. Aus dem Bereich der Naturheilkunde, aus dem Bereich der Kräuter, aus dem Bereich der Lifestyle-Modifikation und aus dem Bereich der Hormontherapie. Auch da hab keine Angst. Du wirst beraten werden, ob es für dich überhaupt in Frage kommen kann oder ob du ein Risikoprofil mitbringst, wo das eben nicht nutzbar ist. Dann kannst du aus allem anderen schöpfen. Das ist so Top 2. Und Top 3 ist, auch wenn du jung bist, Mitte 30, Ende 30 und das Gefühl hast, da stimmt doch was nicht, geh diesem Gefühl nach, sorge gut für dich, denn die Wechseljahre an sich, das ist age is just a number. Und auch diese Statistik, vielleicht gehörst du zu diesen 0,1%, die es eben früher trifft. Dann gilt es für dich gut zu sorgen und nicht für die 99,9%, die es später trifft. Mhm. Die sind in dem Falle uninteressant. Sorge gut für dich.
Also zum Abschluss klären wir hier an dieser Stelle immer ein paar Mythen auf, die um das Thema Wechseljahre, Menopause so kursieren. Und das sind so kurze Statements. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Gerne in so 3 bis 4 Sätzen. Nummer 1. Verhütung ist in den Wechseljahren überflüssig.
Totaler Quatsch und hat schon mehr als nur eine Frau nochmal spät zur Mutter werden lassen.
An allem sind die Hormone schuld.
Die Hormone sind Botenstoffe in unserem Körper und wir brauchen diese Hormone. Das schaffe ich fast nicht in 4 Sätzen. Insulin würde man nie schuld geben. Wenn ein Diabetiker Insulin braucht, dann kriegt er Insulin. Es ist so schade, dass wir bei den Sexualhormonen da so Abstufungen machen. Jemand mit einer Schilddrüsenfunktionsstörung, der eine Unterfunktion hat, der kriegt Schilddrüsenhormon. Jemand, der Östrogen braucht und keine Kontraindikationen hat und Östrogen möchte, der kriegt Östrogen und hat sie noch einen Uterus, kriegt sie Progesteron dazu.
Nach 2 Jahren ist alles überstanden.
Das wäre schön, aber wir haben es schon gehört. Ja. Die Datenlage sagt 7,4 Jahre im Schnitt und das bedeutet, vielleicht bist du mit 4 Jahren durch, vielleicht brauchst du 10, 11. Auch das ist individuell.
Sex in den Wechseljahren macht keinen Spaß mehr.
Wenn es so wäre, such dir Hilfe. Wir reden häufig über Libidoverlust in den Wechseljahren. Es gibt durchaus Frauen, die mehr Libido haben in den Wechseljahren. Also auch das ist möglich. Such dir Hilfe. Mhm. Wenn dir was fehlt in deiner Sexualität, wenn dir deine Libido abhanden gekommen ist und du vermisst sie, lass dich beraten. Manchmal reicht eine Östrogencreme für die Vagina, um das Vaginalepithel ein bisschen zu stärken, falls es nicht die Libido ist, die dich vom Sex abhält, sondern das ungute Gefühl, weil die Vagina nicht mehr gut durchblutet ist. Es muss alles nicht mehr sein. Sprich es an. Trau dich, sei mutig, sprich es an und sorg auch dafür Hilfe.
Ja, Dani, vielen, vielen Dank für deine Zeit und man merkt dir wirklich an, dass du super passioniert und super tief in dem Thema steckst. Also du bist da wirklich eine aufklärende Kraft und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe viel mitgenommen.
Das freut mich sehr. Danke, dass ich da sein durfte.
Wirkstoffwunde.
Ich habe ja eben mit Dani im Interview kurz über alternative Medizin gesprochen und möchte euch deshalb den pflanzlichen Wirkstoff Shatavari vorstellen, der in der ayurvedischen Medizin eine große Rolle spielt. Der wissenschaftliche Name ist Asparagus racemosus und vielleicht könnt ihr es euch auch schon denken, es ist eine Art Spargel bzw. auch bekannt als wilder Spargel oder indischer Spargel, hat aber mit unserem heimischen Spargel tatsächlich nichts gemeinsam. Shatavari ist von Afrika über Südasien einschließlich Indien bis nach Nordaustralien heimisch. Die Wurzeln werden oftmals getrocknet und zu Pulver zermahlen. Shatavari soll das Gleichgewicht von Hormonen im Körper unterstützen, eine beruhigende Wirkung haben und so zum Beispiel auch bei Schlafstörungen helfen. Shatavari ist eine Heilpflanze, die deshalb oft auch bei Menstruations- oder Wechseljahresbeschwerden eingesetzt wird. Ihr findet Shatavari übrigens auch in unserem Produkt No Drama. Das verlinke ich euch hier mal in den Shownotes. Ganz wichtig ist anzumerken, dass die wissenschaftliche Forschung zu Shatavari noch begrenzt ist und weitere Studien sind definitiv erforderlich, um die Wirksamkeit vollständig zu verstehen. Aber Shatavari hat eine lange Einsatzgeschichte in der Frauenheilkunde. So, ihr Lieben, das war die Folge für heute und wie immer ein großes Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr bei Spotify zuhört, dann nehmt doch gerne mal an der Umfrage unter dieser Folge teil. Mich würde interessieren, ob für euch die Wechseljahre schon ein Thema sind. Ansonsten freue ich mich wie immer sehr, wenn ihr den Podcast abonniert und auch 5 Sterne dalasst. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schickt sie mir doch gerne an podcast@her.one. Bis nächste Woche. Tschüss.